Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich würde sagen, mehr fern als nah. Und ich danke auch für die Einladung, hier heute ein Wort sagen zu können. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in mein eigenes Leben und habe mir gedacht, das in Verbindung zu stellen mit dem Vaterunser. Vielleicht ganz kurz, wer bin ich? Mein Name ist Hans-Jürgen Eichblatt. Ich habe über 45 Jahre in Hückeswagen in einem Missionswerk gearbeitet, Gefährtenhilfe Scheideweg. Wir sind zurzeit in 20 Gefängnissen in NRW tätig, seelsorgerlich. Und es sind schon seit den 70er Jahren immer Menschen aus den Gefängnissen zu uns in unsere Familien gezogen. Ich selber bin 46 geboren in Bad Harzburg in Niedersachsen. Mein Vater war amerikanischer Soldat und sozusagen der Feind meiner Großeltern. Denn mein Großvater hat noch in Dresden an der Flak gesessen, als das letzte Bombardement war. Und somit war mein Vater kein gern gesehener Gast. Aufgewachsen bin ich bei meinen Großeltern in Hückeswagen, nicht weit von hier weg. Ja, und 1961 bin ich bewusst aus dem bürgerlichen Leben ausgestiegen. Zuerst rumgeabenteuert, später Kriminalität. Ich war 10 Jahre vor der Polizei auf der Flucht und habe auch, sagen wir mal, auf der anderen Seite des bürgerlichen Lebens Leben erlebt. Mein Lebensmotto damals war, und ihr müsst wissen, ich bin in einer nicht christlichen Familie groß geworden. Wir glaubten, dass die Evolutionstheorie richtig ist, also der Mensch stammt vom Einzeller herkommt, am Ende vom Affen ab. Und dann war für mich meine Erkenntnis, wenn nichts wirklich wahr ist, dann ist auch alles erlaubt. Und es hat der Recht, der Stärkere ist. Und somit habe ich mich aufgemacht, raus aus dem bürgerlichen Leben meiner Familie und habe etwas anderes gelebt. 1972 bin ich Christen begegnet, die haben mich eingeladen in eine Veranstaltung. Damals gab es das Wort des Lebensquartett, die kamen aus Starnberg, die selber kamen aus Kanada, USA und machten eine Veranstaltung in Scheideweg. Ja, und 1972 kam ich dort mit meiner Freundin, der Ingrid, zum Glauben, wider Willen. Ich hatte eigentlich nicht vor, Christ zu werden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen großen Bock drauf. Denn ich bin ja in diesem pietistischen Gebet aufgewachsen und einmal im Jahr gab es dann Missionswochen und dann wurde jeder Nicht-Christ gejagt. Und du konntest den Geschwistern am Scheideweg in Hückeswagen nicht entkommen. Sie wollten, dass du Christ wirst. Und ich ging ja damals ans Gymnasium in Wuppertal. Und in Wuppertal, ich war ja im Gymnasium, war man ja viel schlauer als die Landwirte und Bauern bei uns da in Hückeswagen. Und dann habe ich immer mit denen diskutiert, könnte es Gott geben oder nicht. Aber ich war mir ziemlich sicher, aufgrund der Dinge, die ich erlebt habe, es gibt keinen Gott. Ja, 1972 kam ich mit der Ingrid im November zum Glauben an Jesus Christus. Was war ich damals? Ich war heimatlos, ich war beziehungslos, bindungslos und auf der anderen Seite war ich link, abgezockt, brutal, kriminell, ein Lügner, ein Betrüger, ein Dieb. Also alles das, was man gar nicht so gerne vielleicht hier auf der Gemeindebank sehen möchte. In der Zeit, wo ich da zum Glauben kam mit meiner Freundin, ging die kleine Gruppe von dem Scheidweg, die Jugendgruppe, in das Jugendgefängnis nach Siegburg. Das ist ja gar nicht weit weg von hier. Da saßen damals 1000 Jungs in einem Jugendgefängnis. Es war der größte Jugendknast Europas. Und die gingen einmal in der Woche dahin und spielten Tischtennis und quatschten mit den Jungs nach dem Tischtennisspiel. Und als ich da zum Glauben kam, war der erste Junge aus dem Knast gerade in dieser Gemeinde aufgeschlagen, war 16 Jahre alt. Du kommst ja mit 14, kannst du ins Gefängnis kommen, wenn du, weil du dann strafmündig bist. War dieser 16-jährige Junge aus der JVA Siegburg da in der Gemeinde. Ich selber bin dann sehr schnell in diese Arbeit reingerutscht, weil die mich fasziniert hat. Ich wusste ja, eigentlich müsste ich ja in Siegburg sitzen, oder ich war ja da schon 27 im Erwachsenenvollzug. Also war es nicht kein weiter Weg für mich, mit den Geschwistern dorthin zu fahren. Von 75 bis 2010, also über 40 Jahre, habe ich in der Gefährdenhilfe gearbeitet, mich engagiert. 20 Jahre habe ich mit meiner Familie, mit strafentlassenen Jugendlichen, mit Alkoholikern, Säufern, Huren und sonst wem zusammengelebt in der Familie. Wir waren immer so eine Großfamilie von 20 Personen. Und in der Zeit, ja, sagen wir mal, habe ich auch ein verrücktes Leben erlebt. 2010 in den Ruhestand getreten und dann hier nach Köln gezogen mit meinen Kindern zusammen. Die wohnten schon hier in Köln, hatten hier ein Haus, haben wir uns entschieden, zusammenzuziehen. Und somit haben wir seit 2012 mit den Kindern und den Enkeln in einem Haus leben wir jetzt und wir genießen das, muss ich ehrlich sagen. Nach 45 Jahren, 7-Tage-Woche und ständige Unfallambulanz im eigenen Haus, bist du froh, wenn du endlich mal sagen kannst, mach die Beine lang und genieß den Frieden. Ich möchte uns mitnehmen ins Vaterunser. Ach so, ich habe was ganz Wesentliches vergessen. Geht ja gar nicht. 1973 habe ich geheiratet. Hey. Also, meine liebe Inge, die ist zu Hause. Die hat zweimal eine Lungenentzündung gehabt, im Januar eine und im Dezember. Und dann habe ich gesagt, Schatz, bleib du mal schön zu Hause. Und ich wandle hier in weiter Entfernung von den Geschwistern. Und wir gucken, dass du gesund bleibst. Die Ingrid hat mich kennengelernt, als ich kriminell war, hat sich in mich verliebt. Und ich habe damals die Ingrid als so eine gute Geschichte gesehen. Ein nettes Mädel, wenn du in der Höchstwagen bist, kehrst du bei ihr ein, bleibst über Nacht. Ja, und wie das eben so damals war, ich habe ein Mädchen eigentlich nur über die Sexualität bewertet, nicht über andere Werte. Und sie war so ein rassiges Mädel und das hat mir gefallen. Sie hat sich aber in mich verliebt. Wir waren ein Jahr zusammen und in dem Jahr, wo wir zusammen waren, hat die Ingrid mich oft angehauen und gesagt, lass uns doch heiraten. Dann habe ich immer gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin. Sie wusste ja nicht, wer ich bin. Ich lebte damals in Köln, verschob Autos mit einer spanischen Gang nach Afrika, also geklaut, verschoben und habe dann Ingrid immer erzählt, wenn ich aus Köln kam, hören wir zu, habe ich gerade geschäftlich Zeit, hatte auch immer ein schönes Auto, dicke Mercedes, BMW, Ferrari oder irgendwas. Und die Inge dachte, Mensch, der hat ja irgendwie, das ist ja ein ganz toller Hecht. Sie wusste aber nicht, dass ich von der Polizei gesucht wurde. Und sie wusste auch nicht, wie kaputt ich wirklich war. Ja, und dann wollte sie mich immer heiraten. Und dann kam ja die Bekehrung von uns beiden. Das war auch ganz verrückt. Also der Freund, der uns einlud, der Friedel Pfeiffer, das war auch der Gründer der Gefährdenhilfe, der kannte die Ingrid und kannte mich auch, denn ich bin früher als kleiner Junge zu dem Scheideweg zum Fußballspielen gegangen. Und von da aus kannte der uns. Und dann hat er die Ingrid eingeladen, hat gesagt, wir haben hier eine tolle Veranstaltung, kommt doch mal hier hin, zum Wort des Lebens ist da. So, ich war total weit weg von Gott und die Ingrid hat nie eine Antenne für Jesus gehabt. Und wir wollten eigentlich an dem Abend, wo wir da nach Scheideweg fuhren, nach Düsseldorf tanzen fahren. Und nach Düsseldorf fährst du erst so um 21, 22 Uhr und dann machst du die ganze Nacht durch. Und dann sagte die Inge, ach, lass uns doch mal früher fahren, wir können doch mal eben dann am Scheideweg fahren. Na, ich sag, hör mal zu, am Scheideweg, die wollen dich bekehren. Da wirst du ein blaues Wunder erleben. Ja, er sagte, aber wir können doch mal dahin fahren. Und ich dachte, meine Güte. Also, Ich war auf der Flucht vor der Polizei. Ne? Ich fuhr sowieso nur nachts durch die Gegend in Hückeswagen, weil ich immer Schiss hatte, mich erkennt jemand. Okay, habe ich gesagt, lass uns da hinfahren. Und dann sind wir da hingefahren und das Quartett sang und predigte und ich sagte zu Inge, und wir sahen ganz anders aus. Lederklamotten, der Schnäuzer, der jetzt so ist, der hing runter, die Haare bis hier, die Ingrid Minirock, solche grünen Augen geschminkt. Dann kamen wir in die überfüllte Bude da rein und dann sagte ich zu Ingrid, wir müssen uns ganz hinten hinstellen. Denn wenn die zu Ende ist, dann kommen die Christen rumgefegt und kommen mit ihrer Bibel an und sagen, hör mal zu und dies und das. Und dann sage ich, also lass uns an der Tür stehen bleiben. Und als ich an der Tür stand da hinten, habt ihr schon mal so gesehen, du gehst nachts durch eine Stadt und dann ist so eine Reklame, Coca-Cola, wuff, dann ist sie wieder weg, wupp, dann ist sie wieder da. Und genau so knallte ein Satz in mein Herz rein, als wenn ich ihn sehen könnte, ich will dich retten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du bist ja wahrscheinlich schon kurz vorm Delirium, was ist das für ein komischer Satz? Ich will dich retten. Und dieser Satz, der tickte die ganzen 2 Stunden, wo da die Veranstaltung lief, in meinem Herzen durch. Und als dann die Verkündigung zu Ende kam, sage ich, Ingrid, wir müssen uns jetzt vom Acker machen, sonst sind wir hier in so einer unendlichen Diskussion über Gott und die Welt. War aber schon zu spät. In dem Moment, wo ich mich rumdrehe, stellt einer hinter mir mit auch so einer großen Bibel, Bob Parschauer hieß der, wusste ich damals noch nicht, und von dem Quartett und sagte, ich stehe gerade hier. Ich sag, hör mal zu, du standst vor uns da vorne, jetzt stehst du gerade hier, wie kommst du hinter mich, ne? Und dann dachte ich, dieser Friedel Pfeiffer, der hat den bestimmt angespitzt und hat gesagt, der Typ, der ist noch kein Christ, mit dem musst du reden. Jedenfalls dachte ich, komm, mit 3, 4 Fragen kriegst du den abgeschafft, den Bob da. Aber das Gespräch wurde unendlich. Und dann am Ende sagte er, hör mal zu, wenn du Jesus in dein Herz aufnehmen würdest, würdest du ein neues Leben kennenlernen. Und dann habe ich so gedacht, hör mal zu, Junge, wenn du wüsstest, wer ich bin. Ne? Also wenn dich die Polizei sucht, du bist 10 Jahre kriminell, du bist nicht für die Kirchenbank geschaffen, du bist so ein bisschen von der Rolle. Und dann sagte ich ihm, nee, also hör mal zu. Und dann sagte er zu, aber komm doch mal mit und bete. Und dann ich in meiner Naivität, weil ich dachte, die Ingrid hat ja gar nichts mit Gott an der Mütze, sagst du, Ingrid, hast du Lust zum Beten? Dann sagt sie ja. War ich so baff, da fiel mir gar nichts mehr ein. Also bin ich hinterhergetrottet hinter dem Papa, schau, der Ingrid und ich. Und dann landeten wir in so einem cleanen, weißen Raum von der Gemeinde da. In der Ecke saß jemand und zählte die ganzen Beutel mit Geld. Ich hörte immer die Geldstücke, die aufeinander gelegt wurden. Und der Bob stand vor mir und las was aus der Bibel vor. Aber ihr könnt euch das ja vorstellen, man hatte ja so ein Chaos im Kopf. Ich habe nichts mitbekommen. Aber ich fing auf einmal an zu weinen. Richtig tief zu weinen. Und ich habe geheult, Rotz und Wasser. Und als ich wieder zu mir kam, also wieder irgendwie zu Verstand kam, fand ich mich auf meinen Knien wieder. Und neben mir kniete die Ingrid. Und es war was ganz Neues in meinem Herzen, Frieden. Ich habe nicht gebetet, ich habe nur geweint. Und ich wach auf und habe Frieden. Und dann sagt der Bob, komm, steht doch auf. Und dann bekomme ich mit, dass die Ingrid da richtig gebetet hat. Herr Jesus, komm mir in mein Herz, du siehst, wie kaputt alles ist. Und ich liebe doch den Hans und dies und das. Und wir beide haben in dieser Nacht Jesus gefunden. Oder besser gesagt, er hat uns gefunden. Wir waren ja auf der Flucht, auch vor Gott. Ja, und in dieser Nacht habe ich der Inge dann hinterher erzählt, wer ich wirklich bin. Und dann sagt sie zu mir, ja, dann gehen wir doch morgen zur Krippe und du stellst dich. Ich sage immer, du hast einen Schoss auf. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet Knast. Ja, aber du willst doch nicht so weiterleben. Ja. Ich sage, was anderes habe ich momentan nicht gelernt. Ne? Aber dann wurde mir klar, das stimmt hier, Mensch. Es geht ja gar nicht so weiter. Aber in den Knast wollte ich auch nicht. Jetzt möchte ich euch erstmal ein paar Worte aus der Bibel vorlesen. Da steht dieses Vater unser. Deshalb sollt ihr so beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Versuchung. Ich möchte aus dem Vaterunser nur 3 Punkte rausnehmen. Und wenn er mich nochmal einladet, Andreas, dann machen wir die Fortsetzung davon. Alles zusammen würde den Gottesdienst überfrachten. Da steht in Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung. Und in dieser Nacht spürte ich, wie der Teufel an mir zerrte und sagt, Junge, steig ins Auto und fahr nach Spanien. Ich war eigentlich, das wusste die Inge aber nicht, hatte mir schon ein Auto besorgt, Geld besorgt und wollte eigentlich in den nächsten Tagen nach Spanien, weil es zu eng wurde. Die Beziehung zu Ingrid, die Frage, wann kommt die Kripo, ja, und wer will schon in den Knast. Und dann saß ich dann da mit meinem bekehrten Herzen und wusste auf einmal, es gibt Gott. Und wusste aber auch, was das bedeutet, wenn ich mich dem Leben stelle. Und dann hörte ich die ganze Nacht, wir haben in der Nacht nicht geschlafen, diese Stimme, du bist ja verrückt. Du bist ja am Spinnen. Fromm gibt es doch gar nicht. Und du sollst jetzt fromm werden? Und du willst zur Kripo gehen? Was machst du mit deinen Kumpels? Reißt du die mit rein? Wie lange wirst du ins Gefängnis gehen? Also dieses Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vom Bösen. Das kennen wir doch alle. Hey, du machst in deinem Job einen Fehler. Du baust einen richtigen Scheiß. Und du kannst ihn noch gerade verstecken, aber irgendwie müsstest du deinem Chef gegenüber sagen, weißt du was, ich habe dein Ding richtig verhagelt. Und dann sagt so die Stimme in dir, mach's doch nicht, vielleicht fällt es dir gar nicht auf. Hör mal zu, du bist doch jetzt auf dem Top-Posten als Ingenieur und jetzt musst du zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast. Und was ist dann? Kennen wir nicht diese Versuchung des Verführers, der uns immer beschwatzt, so weit wie möglich alles unter der Decke zu lassen. Und das war mein Kampf in dieser Nacht. Am anderen Morgen habe ich gesagt zu Ingrid, ich fahre jetzt zu Kripo. Bleib du hier. Ich fahre jetzt einfach dahin. Bin ich hingefahren nach Wermelskirchen, habe da schön geklopft, 9 Uhr morgens bei der Polizeistation. Und habe denen gesagt, ich möchte ein Lebensgeständnis machen. Naja, hin und her. Und dann am Ende saß ich am Schreibtisch eines Beamten. Ich glaube, wir haben 5 Stunden geredet. Ein Riesenprotokoll. Ich habe versucht, die 10 Jahre Revue passieren zu lassen, wobei ich eben sagen muss, ich habe in Spanien gelebt, in ganz Deutschland, in Afrika. Überall war ich kriminell. Also es war nicht ganz einfach, meine Summe zu ziehen aus all dem Wahnsinn des Lebens. Und habe so nach bestem Wissen und Gewissen alles erzählt. Und dann sagte der Beamte zu mir so mittags, haben Sie eine Arbeit? Ich sage, hören Sie mal zu, ich habe Ihnen gerade erzählt, was ich mache. Ja, haben Sie einen Wohnsitz? Nee, sage ich. Ja, wenn Sie keine Arbeit und keinen Wohnsitz haben, muss ich Sie in Untersuchungshaft nehmen. Ja, sage ich, was ist denn, wenn ich Arbeit hätte und einen Wohnsitz hätte? Ja, dann könnten Sie gehen, bis zur Verhandlung. Ich war ganz baff. Ich hatte ganz einfach gedacht, man kommt eh in den Kahn, wenn man das erzählt, was ich erzähle. Und sage ich, dann lassen Sie mich mal ein paar Anrufe machen. Da habe ich den Friedel Pfeiffer angerufen, der uns ja da hingeschleppt hat unter die Verkündigung. Ich sage, hör mal zu, Friedel, Ich sitze bei der Kripo, habe Lebensgeständnis gemacht. Und wenn ich einen Wohnsitz hätte und eine Arbeit, könnte ich auf freiem Fuß bleiben. Und vielleicht noch zur Erklärung, der Friedel Pfeiffer war Leiter der Jugend im Scheideweg und im Ehrenamt Schöffe am Landgericht im Wuppertal. Und von daher kannte er sich mit solchen Sachen aus. Und er sagte, eine Wohnung, Hans, da weiß ich jetzt nichts. Aber eine Arbeit kann ich hier beschaffen bei meinem Schwager. Der ist Maurerpolier und die suchen immer Leute, die ihn mit anpacken. Dann habe ich die Ingrid angerufen. Ich sage immer zu Ingrid so und so und so. Er sagte, du kannst doch bei mir wohnen. Ja, und dann hatte ich eine Stunde später eine Arbeitsstelle und einen Wohnsitz. Bin ich nach Hause, also zu Ingrid gefahren. Und da weiß ich noch, es war November und im November singen ja eigentlich keine Vögel. Ne? Und ich saß dann auf der Treppe vor, an dem Eingang des Hauses in Mickenhagen an der Bevertalsperre und bin so ein bisschen wirklich auch durch den Wind. Ich denke, man fühlt sich ja wie ein Träumender, du fühlst dich ja gar nicht mehr in der Realität. Und dann höre ich einen Vogel singen. Hey, ich habe 10 oder 15 Jahre keinen Vogel mehr gehört. Und auf einmal höre ich dieses Vögelchen singen und atmete diese ganze Schönheit dieses Gesangs ein und dachte, Mensch, was ist das ein Ding? Ne? Vater Unser. Was ist das Besondere am Vater Unser? Die absolut neue Form, die Jesus seinen Freunden anbietet zu beten. Was ist die neue Ansprache Gott gegenüber? Dem Heiligen, dem Ewigen und auch den so persönlichen Gott, dass er dir so nahe kommen kann wie ein Vater. Diese persönliche Ansprache ist, dass wir beten können, mein lieber Vater im Himmel. Ich war immer vaterlos. Mein richtiger Vater ist abgehauen nach Amerika. Mein Großvater wollte mich in den ersten 2 Jahren töten. Hat ein paar Mal versucht. Meine Mutter hat mich 1 Jahr versteckt im Krankenhaus. Keiner hat gewusst, dass es mich gibt. Und ich bin in dieser Familie meiner Großeltern aufgewachsen und ich hatte immer das Gefühl von Fremde, von Heimatlosigkeit. Und in der Nacht, da im Scheideweg, war das tiefste Gefühl, was in mich einzog, ich habe einen Vater. Vater unser, der du bist. Hey, wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben nicht nur einen Vater hier, wir haben einen Vater im Himmel. Und wir müssen uns nicht kasteien und vor ihm auf dem Boden rumkriechen und Opfer bringen. Nein, wir können einfach so auf unsere Knie gehen oder im Bett liegen oder am Schreibtisch sitzen und sagen, mein lieber Vater im Himmel, das und das und das sind meine Sachen. Und das war die ganz neue Form, die ganz neue Ansprache. Sie konnten zu Gott kommen als ihr Vater. Und das ist unser großes Vorrecht auch heute. Er ist unser Vater. Er ist nicht ein strenger Gebieter, der immer auf uns runterguckt. Fällt mir gerade ein. Wir haben über Martin Feller gesprochen, ein bekannter Freund von mir, Missionar war der in Afrika. Und ich war mit einem Freund bei dem und habe dem das Haus umgebaut. Ich bin vom Beruf dann Maurer geworden. Also ich habe mich dann aufs Handwerk festgelegt später. Und wir sitzen da bei ihm in der Küche und dann hängt so ein Zeigefinger und zeigt runter auf den Kühlschrank. Und auf dem Kühlschrank sieht, Gott sieht dich. Der Martin hatte eine Menge Kinder und die sollten nicht immer naschen. Also von dem Gott spreche ich jetzt nicht, der auf mich aufpasst, ob ich an den Kühlschrank gehe. Ich spreche von dem, der sagt, hör mir zu, hol dir noch einen Joghurt. Ich bin auch dein Vater und hab dich lieb. Also der Vater. Und wenn wir das mal begreifen, dass ein liebender Gott uns mit väterlicher Herzlichkeit begleitet, dann ist das eine Riesenoffenbarung und eine Riesenbefreiung für unser Leben. Und so fing ich an in der Nacht, auch Interesse an der Bibel zu gewinnen. Ich weiß noch, wie ich mit der Inge da saß, November 72, sage, hast du eine Bibel? Ja, sagt sie, Konfirmationsbibel. Wir haben da reingeguckt, aber ihr wisst ja, in so einer Nacht ist ja sowieso alles ein bisschen verrückt. Aber dann las die Ingrid irgendwas vor aus dem Johannesevangelium. Und ich war ja oft unterwegs. Und ich kann mich an eine Zeit in Frankreich erinnern, hatte ich kein Geld. Und habe ich höchstens am Tag einen Kaffee getrunken oder ein Croissant, bis ich mal wieder zu Geld kam. Und so kam mir das vor. Das Bibellesen war wie dieses Croissant in dem französischen Straßencafé. Es war eine Wucht, der Kaffee, das Croissant, frisch gebacken. Und so war das Wort Gottes für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Es war für mich, als wenn ich was zu essen bekäme für die ausgehöhlte Birne, für die ausgetrocknete Seele, für das ganze Kaputte in mir. Also der Vater im Himmel und was sagt er noch zu uns? Er sagt zu uns, ich will dich erlösen. Das haben wir gerade hier gelesen. Führe mich nicht in Versuchung, dieser Kampf, gehe ich zur Polizei oder nicht? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Was war das Böse? Hey, das Böse war nicht die Kripo. Da habe ich zwar immer gedacht, als ich auf der Flucht war und ich immer Schiss hatte, ich werde verhaftet. Das Böse waren auch nicht meine Mitkumpels, die mit mir auf der Rolle waren. Und die Spanier, mit denen ich zusammenarbeite, die waren ganz fies. Die haben ab und zu auch schon mal jemanden besser durch die Gurgel gezogen. Man musste immer aufpassen, dass du überhaupt überlebst. Das Böse war ja gar nicht der andere, sondern das war ich. In mir war das Böse. Ihr kennt die Römerstelle, ich möchte sie vielleicht mal eben vorlesen, die das so unheimlich plastisch macht. Auch was Interessantes. Ich habe Bibel gelesen und habe angefangen, mit Jesus zu leben. Und im Leben mit Jesus stellte ich fest, das, was ich gerade erlebte, steht sogar in der Bibel. Also du triffst in der Bibel auf das, was Gott mit dir macht. Das ist so interessant. Und im Römerbrief Kapitel 7, das kennen alle von uns wahrscheinlich, steht, das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also ein Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Sagt der Paulus. Ich habe lange im Gefängnis mit einem jungen Mann gesprochen. Zuerst in Siegburg hat er jemand getötet, hat er 10 Jahre Jugendstrafe bekommen. Dann habe ich mit ihm gesprochen im Erwachsenenvollzug in Rheinbach. Hat er wieder gemordet. Und beim lebenslänglich ist er in Deutschland 15 Jahre im Erwachsenenvollzug, Jugend 10. Und ich habe unheimlich lange mit ihm in Rheinbach gesprochen. Und er hat dazwischen Jesus aufgenommen. Er war von oben bis unten tätowiert. Er kam immer mit dem Handtuch. Der schwitzte nur noch durch die Hände. Und die Hände waren immer wie Wasser, weil alles zu tätowiert war. Der Fernando. Und als er auf seine Entlassung zuging, fragte er mich folgendes. Sagte, Hans, was soll ich machen? Wenn ich rauskomme, werde ich wieder töten. Denn das Tier in mir kriege ich nicht kaputt. Den Hass auf die, weswegen ich hier drin bin. Und ich weiß, wenn ich rauskomme, werde ich töten, obwohl ich weiß, ich darf es nicht und ich will es nicht, aber in mir ist ein Tier und ich kriege es nicht unter die Füße. Und dann sagt er als Gegensatz, hör mal zu, soll ich rausgehen und töten oder soll ich mich lieber hier im Gefängnis selber töten? Ich saß dann da und dann sprachen wir noch 3 Wochen über diese Frage. Ich habe inzwischen dem Pfarrer und dem sozialen Dienst gesagt, dass sie auf den Jungen aufpassen müssen, weil ich befürchte, dass er Selbstmord machen wird. Also wenn sowas vorkommt, musst du der Anstalt das sagen, auch wenn du von einem Kapitalverbrechen hörst. Dann kannst du das nicht mehr seelsorgerlich unter die Füße klemmen. Und eine Woche bevor er entlassen wurde, kam ich wieder abends ins Gefängnis. Ja, wer kam nicht? Der Fernando. Ich habe dann den Pfarrer gefragt, wo ist denn der Fernando? Er sagte, der hat sich letzte Woche erhängt. Hey, was war richtig? Der Fernando hat eigentlich das Richtige gemacht. Statt nochmal zu töten, hat er sich selbst das Leben genommen. Er kannte sich. Und kennen wir das nicht auch? Hey, du sitzt hier in der Bank und solltest eigentlich auf den Gottesdienst hören, aber hast einen Arbeitskollegen, der dich konstant striezt und missbraucht und misshandelt und demütigt. Und du kochst in deinem Herzen, ja, oder du siehst ein nettes Mädel und du denkst, mit der möchte ich mal ins Bett. Passt auch nicht in Gottesdienst, aber passiert. Also du merkst, in dir ist etwas, das darf ja nicht da sein. Aber du kriegst es auch nicht weg. Also wenn wir uns vormachen, wir wären ohne Sünde, weil wir Jesus kennen. Nein, wir sind begnadigt. Begnadigte Sünder. Aber wir haben immer den Kampf, von dem der Paulus redet. Immer diesen elenden Kampf mit der Sucht, das Böse zu tun. Und wenn du den Kampf nicht mehr spürst, dann wird es gefährlich. Wenn du denkst, ich bin jetzt da angekommen, ich bin so durchgeheiligt, dass ich das gar nicht mehr kenne, dann hat dich der Teufel auf eine andere Schippe gekriegt. Indem du denkst, du wärst fromm genug. Das ist noch tödlicher. Diese Tour ist noch tödlicher. Wir kennen die Auseinandersetzung Jesu mit den ganz Frommen. Die dachten, sie wären total heilig. Das gibt es nicht, Leute. Ihr wisst, dass im Johannesbrief gesagt wird, dass wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann widersprechen wir Gott. Wir haben immer mit der Sünde zu tun. Wir haben immer den Dreck an den Socken. Wir haben immer die Auseinandersetzung. Die Frage ist, wer ist der Gewinner in der Schlacht? Der Fernando hat meine Hochachtung bekommen. Ich hoffe, er ist bei Gott angekommen. Er wollte nicht mehr töten. Und es war nur zu umgehen, indem er sich selbst tötet. Erlöse uns von dem Bösen bedeutet, erlöse mich von mir selbst. Denn wir sind immer auf uns selbst gezwungen. Wir sind immer auf unser altes Ich gezwungen. Wir sind immer in der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und wir müssen uns immer zu Jesus retten, damit er uns hilft, das Böse nicht zu tun. Und da gibt es Tage, die laufen einfach top. Da hast du nichts Blödes im Kopf. Da hast du keine verkehrten Begegnungen. Ja, da denkst du fast, hey, das Leben ist schön. Aber vergiss nie, der innere Kampf, der geht bis zu dem Tag, wo uns der Jesus nach Hause holt. Also, wovon muss er mich erlösen? Von mir selbst. Nicht vom Nachbarn, nicht von dem, der mir im Weg steht. Jetzt ist es aber so ein Problem, ne? Vater unser. Das Schöne an dem Vater unser ist, ich habe einen Vater im Himmel. Das andere Schöne ist, dass er aber auch der Vater von dem anderen ist. Als sich im Zweiten Weltkrieg unsere Urgroßväter gegenüberstanden, da waren in jedem Schützengraben Christen und alle beteten zu demselben Gott. Ich bin ja dann in diese Gemeinde eingemündet, am Scheideweg. Hey, das war für mich wie soll ich sagen, es war für mich wie der Himmel. Die Bibelstunden mit den alten Brüdern, da kamen in die Bibelstunde 10 uralte Brüder, also ich war 27, die waren zwischen 60 und 80, und da über die Bibel nachdenken, das war für mich wie jeden Abend Croissant essen, eine schöne Tasse Kaffee. Und Bibelstunde war für mich das Highlight meines Herzens. Gottesdienst, die Liebe der Geschwister, die Freundlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Hey, ich war 10 Jahre unter Kaputten unterwegs, da hat Wahrheit überhaupt keinen Stellenwert. Ja, aber wie ihr schon mitbekommen habt, wir fuhren mit der Jugend ins Gefängnis. Und zwischen 1972, wo ich zum Glauben kam, und 1983 waren wir mittlerweile nicht nur mit Leuten aus unserer Gemeinde, sondern auch mit Menschen aus den Nachbargemeinden in mehreren Gefängnissen seelsorgerlich tätig. Und schon 1975 lebten 30 Strafentlassene bei uns in Scheideweg und kamen bei uns in die Gemeinde. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Ding ist? 30 Jungs aus dem Knast. Nur ein Beispiel. Also, ich sitze in der Bibelstunde, neben mir sitzt ein Junge, der gerade so bei uns eingezogen ist. Und damals war es noch so, dann haben wir den Jungs erlaubt, ihr dürft rauchen. Aber natürlich nicht in der Gemeinde. Jedenfalls, die Bibelstunde hält ein Bruder aus der Baptistengemeinde in Dabringhausen. Auf einmal holt der Junge sein Päckchen schwarzer Krause raus, dreht sich die Zigarette. Ich gucke so und mach so. Er sagt, ist gut, steckt sich den Klimmstängel in den Mund und geht auf einmal an den Pastor vorbei raus. Da hör mal zu, Alter, das Ding kannst du auf die Glatze klatschen, den frommen Scheiß. Die Omas bei uns in der Bibel, die sanken an. Die brachen alle zusammen bei diesem pflegelhaften Satz. Ich denke, was mache ich jetzt? Hinterher gefegt, die Jungen draußen ausgeschimpft, die Zigarette aus dem Hals, ihn wieder am Kragen wieder reingeschoben. Die Frauen brachen wieder zusammen, weil er wieder reinkam. Aber ich sagte mir, die Leute müssen unter das Wort, nur unter dem Wort passiert. Also habe ich ihn wieder reingeschoben. Und das ist noch die zarteste Erlebnis, was die Gemeinde mit den Jungs aus dem Knast erlebte. Und 1983 war die Situation in der Gemeinde so hochgeschaukelt, dass wir aufgefordert werden, niemand mehr aus dem Knast hier hinzuholen und auch die Sache in Siegburg einzustellen, in dem Jugendgefängnis. Und dann gab es unendliche Auseinandersetzungen. Ja, der Vater im Himmel war ja nicht nur mein Vater, sondern auch der Vater der Brüder in der Gemeinde, die sagten Schluss mit dem Unfug. Ja, und was jetzt? Und dann haben wir gesagt, wir haben uns gesagt, was machen wir denn jetzt? Und uns war klar, wir können nicht einfach zu den Pfarrern in den Gefängnissen sagen, wir stellen das ein. Wir haben uns jetzt überhoben. So geht's nicht mehr. Und dann war die Frage, wer von uns verlässt denn jetzt die Gemeinde? Wir mit den Jungs oder die alten Brüder und Schwestern, die andere Dinge gewichteten? Und ich muss ehrlich sagen, das Böse bekam für mich ein Gesicht, und zwar in der Gemeinde. Ein Ehepaar, die mit Haken und Ösen gegen uns kämpften und verleumdeten und schlecht machten, uns in Verruf brachten. Also der harmlose Satz war immer noch, wer mit Verbrechern lebt, ist selber einer. Bei mir galt das ja noch, aber der Friedel Pfeiffer und die anderen, die kamen doch aus der Gemeinde, aus der Jugendarbeit, die waren doch da schon von den Eltern her gewesen. Und dann habe ich die so angefangen zu hassen, den Winfried und die Anni, so wie ich sie vorher geliebt habe. Und ich weiß noch, ich sitze in irgendeiner Bibelstunde und dann gibt es ja hier einen Satz, den müsste ich uns erstmal vorlesen, damit wir überhaupt im Faden bleiben. Da steht, Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich war so unversöhnlich und hatte so einen Hals auf die Bande. Und in dieser Bibelstunde auf einmal war es mir, als hörte ich Jesus sagen, hör mal zu, das Böse bist du, nicht die da. Geh hin und bitte um Vergebung. Habe ich gesagt, ich saß da neben mir, der Herr Jesus, also ich da hingehen um Vergebung, die können bei mir um Vergebung. Aber ich glaube, 2-3 Wochen später hatte der Geist Gottes mich so mürbe geklopft. Da habe ich da einen Termin gemacht mit dem Ehepaar und habe mich bei denen entschuldigt und habe denen gesagt, hör mal zu, ich habe euch in meinem Herzen 100-mal umgebracht. Ich möchte euch bitten, vergebt mir. Und ich möchte euch auch vergeben. Kennt ihr diesen Krieg im Herzen in einer Gemeinde? Kennt ihr die Auseinandersetzung, wenn in der Gemeinde die, die sich früher liebten, auf einmal anfangen zu bekämpfen? Und wie du merkst, wie dein Herz auch hart wird, nicht nur das Herz der anderen. Eine furchtbare Sache. Und aus dem Himmel in Scheideweg war für mich die Hölle geworden. Aber ich war wieder erlösungsbedürftig. Und ich erlebte in dem Moment, wo ich mit den Kahnsteins auf die Knie ging und wir uns gegenseitig vergaben, war ich wieder frei. War dieselbe Freiheit da, die ich schon mal erlebt hatte in der Nacht, wo ich zum Glauben kam, 72. Also es gibt immer die Doppelwirkung. Mein Vater im Himmel ist auch der Vater meines Feindes. Mir wird meine Schuld vergeben, aber es ist auch angesagt, selbst zu vergeben und nicht unversöhnlich zu bleiben. Wie viel Uhr haben wir? 12? Ja, da hinten ist auch. Also ihr lieben Geschwister, ich mache noch ein paar Minuten, dann machen wir hier erstmal eine Pause. Die Bibel hat also nicht nur das Schöne für mich, sondern die Bibel erwartet von mir, dass ich das Schöne, was sie mir schenkt, auch mit denen teile, die meine Feinde sind. Ihr kennt diesen Wort von der, das Wort von der Feindesliebe. Da merkt man aber erstmal, wie sollten denn sich eigentlich die deutschen Soldaten und die russischen und die französischen versöhnen? Welchen Hass hatten die in ihren Herzen? Was ist das für ein Riesending, dass wir heute nach Frankreich fahren können oder nach Russland und wir werden als normale Menschen angenommen und nicht als die, die überall den Tod reingeschleppt haben durch den Krieg. Ich möchte zum Schluss kommen. Vater unser. Unser Vater im Himmel hört uns und er hört uns, aber nicht immer so, wie wir es gerne denken. Als die Ingrid und ich zum Glauben kamen, fing die Ingrid schon wieder mit dieser Story an, mit dem Heiraten. Ich habe nur mal nach links geblickt. Ich grüße euch. Und dann sagte die Inge, ja, wir können doch jetzt heiraten, als ich dann von der Kripo zurückkam. Ich sage, hör mal zu, weißt du, wen du heiratest? Und etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, war, das Mädchen zu lieben. Wenn ich ganz ehrlich war, hätte ich ja sagen müssen, Inge, du bist so toll im Bett, aber heiraten? Nee. Und wisst ihr, warum ich nicht heiraten wollte? Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und die haben, solange ich es wusste, Ehestreit gehabt. In der ganzen Verwandtschaft von uns, Ehebruch, Ehekrieg, Ehekrisen. Und ich dachte mir, Liebe ist etwas, das findet im Kino statt, aber das gibt es nicht unter uns Menschen. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich eine Frau ein Leben lang lieben könnte. Ich war so ein untreuer Kandidat. Wie sollte ich das schaffen? Und die Ingrid so enttäuschen. Sie heiraten und dann vielleicht 2 Jahre später sage ich, es ist vorbei. Und dann sagt die, aber wie die Inge nur war, sagt sie, aber wir können doch versuchen. Ich sage, pass auf, wir machen Folgendes. Wir beten eine Woche. Und wenn der Herr Jesus mir in dieser Woche, wo wir beten, so viel Liebe ins Herz gibt für dich, dass ich das spüre, dass das geht, dann machen wir es. Wenn da aber nichts kommt, dann ziehe ich aus. Also aus der Wohnung. Ich habe mich hingekniet mit der Ingrid, wir haben gebetet. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Liebe für die Ingrid. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie lieben könnte. Aber wenn du meinst, das sollen wir tun, dann schenk mir diese Liebe, die man braucht, um ein Leben lang eine Frau zu lieben. Nach einer Woche hatte ich eine ganz neue Sicht von meinem Mädchen. Auf einmal sah ich das, wovon man immer redet, wenn man der Frau gegenüber sagt, ich betrachte auch ihre inneren Werte, aber ich mache ja nur ein Kompliment. Aber auf einmal merkte ich, ich spürte ihre inneren Werte. Ich spürte ihre Liebe. Und ich merkte, in mir selber wurde was wach. Ja, und dann haben wir gar nicht lange gefackelt, haben 1973 geheiratet und wir sind immer noch verheiratet. Und ich habe die Ingrid immer noch lieb. Und der Herr Jesus hat mich auch davor behütet, untreu zu werden. Es geht. Aber ich will nicht sagen, dass es unangefochten gewesen wäre. Das wäre ja ein Tobak zu viel. Anfechtung auf dem Sektor gibt es auch. Aber diesen Schatz wegtun für irgendetwas Kurzlebiges? Nee. Also Gott erhört. Aber in der Sache mit der Gemeinde hat er mich nicht erhört. Wir mussten gehen. Und wir hatten auch Geld gespendet. Und wir haben auch mitgebaut an der Gemeinde. Und wir haben mitgedient in der Gemeinde. Aber am Ende wurde uns gesagt, hört mir zu, ihr müsst die Gemeinde verlassen. Und dann haben wir uns entschieden zu gehen. Und dann sind wir gegangen, mit wem? Mit den Leuten, die sich gerade bekehrt hatten, mit den Jungs und Mädchen aus dem Knast, mit den paar Freunden, die wir hatten, die auch aus der Jugend mit uns gingen. Ich musste lachen, Andreas sagte vor uns, wir haben ja keine Alten in der Gemeinde. Ich glaube, du bist einer der Ältesten, ne? Weiß gar nicht, wie heißt es mit Vornamen? Ja. Nee, da hat man nicht dahinter. Ja. Und wir hatten auch keine. Der Friedel war der Älteste, ich 10 Jahre jünger und dann kamen alle so um die 18, 19, 20. Und dann zogen wir aus. Also nicht alle Gebete werden erhört, wie wir es gerne hätten. Das mit der Liebe hat Herr Jesus hervorragend auf die Reihe gebracht. Das mit der Gemeinde, und das war ja noch nicht alles. Als wir gingen, hieß es, wir sind eine Sekte. Das sind die Verrückten mit den Knackis. Und dann wurden wir in allen Gemeinden im Prinzip ein bisschen zerrissen. Also wer geht, hat ja auch Dreck am Stecken und so weiter und so weiter. Also, die Bibel lehrt uns Leben. Und ich möchte mal so sagen, seitdem Gott mich im Herzen fand, habe ich auf einmal einen Sinn im Leben gehabt. Vorher war mein Leben sinnlos, auch bewusst sinnlos, weil nämlich in der Schule habe ich gelernt, durch die Evolutionstheorie, das Leben kommt aus dem Zufall. Zufall plus Materie plus anderen Quatsch. So, und jetzt auf einmal war Gott da und ich wusste, das Leben hat einen Sinn, nämlich welchen? Einmal den Sinn der Ewigkeit, ich komme nach Hause zu meinem Schöpfer, ich bleibe nicht im Tod. Und dann aber noch interessanter, es hat auf einmal auch einen Sinn im Jetzt. Und was war auf einmal mein Sinn im Jetzt? Richtig zu leben. Nicht mehr einfach frei Schnauze zu leben, meinen Bock auszutoben. Nee, jetzt war auf einmal, das wusste ich, ganz wichtig, richtig zu leben und zu handeln im Sinne Jesu. Und was brauchst du dafür? Die Bibel. Die Bibel war die beste Gebrauchsanweisung. Und natürlich brauchst du auch Freunde, Brüder, Schwestern. Und zum Glück hatte ich ja auch jemanden mit dem Friedel Pfeiffer, der war 10 Jahre älter als ich. Und ich glaube, ich habe 3 Jahre, bin ich hinter ihm hergestiefelt. Ihr kennt das so in den Fußstapfen. Habe ich genau geguckt, was macht er. Ich wusste zwar, wie es im kriminellen Leben geht, aber im Geistlichen wusste ich gar nichts. Ja, unser Vater im Himmel, er hört unsere Gebete, aber nicht immer, wie wir es gerne hätten. Und ich möchte abschließen mit dem Wort aus Hebräer 12. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor uns liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Als wir damals aus der Gemeinde auszogen, war ich müde. Auch ein bisschen des Christseins. Warum? Das Jungfräuliche war weg. Die Liebe war zerbrochen zwischen den Geschwistern. Wir waren irgendwie aussätzig geworden mit unseren Knackis. Und die ganze Arbeit, die man investiert hat, das ganze Leben, alles schien irgendwie umsonst. Auf einmal waren wir Außenseiter bei den Gemeinden um uns herum. Und wir waren auch ein bisschen müde geworden. Denn wenn du 3 Jahre, ich war ja dann auch in dem Vorstand der Gemeinde, wenn du 3 Jahre im Vorstand, jede Vorstandssitzung nur schweren Tobak vor die Nase kriegst, dann bist du irgendwann, denkst du, gut. Aber lasst uns nicht müde werden. Das möchte ich denen sagen, die schon lange auf dem Weg sind. Und denen, die jetzt gerade erst in der ersten Freude sind, bleib mal in der Freude und freu dich an Jesus. Hey, das ist doch der Knaller schlechthin. Der lebendige Gott besucht uns und zieht in unsere Herzen ein. Und deswegen sind wir doch heilig. Nicht, weil wir heilig leben, sondern weil der Heilige in uns lebt. Das ist doch das Besondere, was uns adelt. Ich denke, ich mache jetzt erstmal Schluss. Beten noch und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann persönlich wieder. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns magst, dass du uns lieb hast. Ja, dass du den weiten Weg von deinem Himmel zu unserer Erde gegangen bist und den noch weiteren in unsere kaputten Herzen und alle Herzen derer, die auf diese Welt geboren werden, sind gebrochene Herzen. Werden heimgesucht von Sünde, Wahnsinn und Blödsinn. Und ich danke dir, dass du in meinem Herzen immer aufräumst. Und ich danke dir auch, dass der Frieden, den du mir damals geschenkt hast, im November 72, heute noch mein Herz erfüllt. Und ich danke dir auch, dass durch alle Kämpfe und Kriegsschauplätze, die man auch als Christ erlebt, deine Liebe nicht verblasst. Ich danke dir, dass du uns adelst und dass du unserem Leben Sinn gibst und Wert. Und ich danke dir für dein Wort, was uns so einen reichen Schatz zur Verfügung stellt, aus dem wir schöpfen können. Und so beten wir dich an, danken dir für diesen Sonntag und geben dir die Ehre. Amen. Bis die Tage.